Heute ist Dienstag, der 19. März 2024. Willkommen zum 31. Mikrogespräch. Anne Klingmeier, ich grüße dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Anne, wer bist du und was machst du?
Ich bin in der Jungen AWL aktiv, für die ich heute auch hier spreche. Und was mache ich? Ich habe mal Landwirtschaft gemacht und bin dann aber nochmal an die Uni gegangen und habe nochmal Transformationsstudien studiert.
Junge ABL, das meint die Junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Was genau ist denn das?
Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, da sind kleine und mittlere, mittelgroße Betriebe organisiert. Und die Junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist sozusagen die Jugendorganisation davon. Und in der Jungen ABL setzen wir uns vor allem für die Belange von Junglandwirtinnen ein. Das heißt konkret zum Beispiel für eine Junglandwirtinnenförderung oder Existenzgründungsprämien und so weiter. Wir beschäftigen uns aber auch zum Beispiel viel mit Bodenpolitik, dem Zugang zu Land und solchen Themen.
Deutet so ein bisschen darauf hin, dass junge Landwirtinnen und Landwirte dann nochmal andere Probleme haben als, ich will jetzt nicht sagen die Älteren, aber die halt nicht mehr jungen, ne?
Ja, genau, ja.
Warum wir uns hier zusammengefunden haben, ist ja, dass in den letzten Wochen in Deutschland, ich sag mal, sehr stark über den Agrardiesel diskutiert wurde und dann in der Folge nach den ersten Abwehrreaktionen zu dem Thema ja dann doch so ein bisschen festgestellt wurde, okay, es gibt schon auch Probleme in der Landwirtschaft, über die man vielleicht dann doch nochmal reden sollte. Also es nicht nur auf diesen Agrardiesel zu beschränken. Hast du denn so eine Idee, warum das mit dem Agrardiesel jetzt so hochgekocht ist?
Naja, also wir haben immer gesagt, der Agrardiesel ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber das Fass ist natürlich noch viel größer. Also beim Agrardiesel hat sich es einfach entzündet zu sagen, okay gut, warum wird das jetzt gestrichen? Es ist relativ willkürlich, weil das ist jetzt keine Maßnahme, mit der wir irgendwie Klimaschutzmaßnahmen voranbringen. Weil wie sollen wir sonst die Felder und die Äcker bestellen? Also was ist die Idee dahinter? Das macht ja keinen Sinn, wie soll das gehen? Sollen wir sonst von Hand ernten?
Elektrotraktoren.
Elektrotraktoren, genau, da haben wir dann viel drüber gesprochen, aber leider, also wir haben die ja noch nicht, also da ist ja die Forschung auch noch in den Kinderschuhen und da ist natürlich die Frage, okay, das ist, glaube ich, relativ klar, dass das eine ziemlich willkürliche Entscheidung ist, zu sagen, okay, jetzt streichen wir die Agrardieselsubventionen, weil deswegen werden wir nicht weniger Agrardiesel brauchen, also das kann man, finde ich, in anderen Bereichen, also im Mobilitätssektor machen, aber das kann man nicht in der Landwirtschaft gerade machen und dazu kommt, dass Gefühl, dass sich die, oder es ist kein Gefühl, die Auflagen ändern sich ja ständig. Also das Problem ist ja nicht, dass es relativ viele Auflagen in der Landwirtschaft gibt, sondern dass sich die alle naselang ändern.
Deswegen reden wir heute im Grunde drüber, der Auslöser war ja dann vielleicht auch so ein glückliches Moment, wo man sich in der Gesellschaft dann doch nochmal näher mit den ganzen Thematiken befasst, auch wenn wir da im Einzelnen vielleicht ein paar unschöne Szenen auf den Straßen gesehen haben. Ja. Und viele Leute sich auch ungerecht behandelt fühlen in ihren eigenen Protesten, die nicht so stark wahrgenommen wurden. Wir haben so als ersten Themenblock hier so die ökonomischen Zwänge in der Landwirtschaft. Was kann ich mir denn als ökonomischen Zwang in der Landwirtschaft vorstellen? Also was ich mir halt immer so von außen betrachtet denke, ist, naja gut, da ist halt Konkurrenz, da gibt es große Betriebe, kleine Betriebe und die machen sich halt gegenseitig den Markt mal mehr, mal weniger kaputt. Aber das trifft es ja nicht so ganz.
Das trifft es nicht so ganz, weil es ja nicht alleine diese Konkurrenz ist sozusagen, die die Preise bestimmt, sondern der Lebensmitteleinzelhandel diktiert eigentlich die Preise. Wir haben in der Regel, liegen wir unter den Erzeugerinnenpreisen, das heißt, wir kriegen nicht mal das wieder rein, was wir für die Produktion brauchen. Das wird dann in der Regel über die Subventionen ausgeglichen. Und genau, Wachstumszwang, Konkurrenz, Verwertungsdruck, das ist was, das haben wir ja eigentlich in allen Bereichen. Aber was in der Landwirtschaft schon nochmal besonders ist es genau, dass die Verarbeitungsindustrie eigentlich die Preise diktiert und der Großhandel und so weiter. Um sich das konkret vorzustellen, ist es so, dass zum Beispiel Betriebsleiterinnen sind ja in der Rolle, ihre Angestellten bezahlen zu müssen, gleichzeitig noch ökologische Standards einzuhalten und natürlich auch noch eine relative Produktivität an den Tag zu legen, um überhaupt ihren Betrieb auf lange Sicht erhalten zu können. Das heißt, eigentlich ist es nicht machbar, gerade in der Landwirtschaft sozial und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Irgendwas muss man immer ausbeuten. Also man kann sich eigentlich jeden Tag fragen, naja, was beutet man aus? Sind es die Tiere, die Angestellten, man selbst? Viele Betriebsleiterinnen zahlen sich selbst gar keinen Lohn aus. Oder halt eben die Umwelt, ne? Das heißt Böden, Gewässer, alles, was damit einhergeht. Und die Landwirtschaft hat ja auch einen großen Anteil an den Treibhausgasen. Das hängt natürlich auch von der Bewirtschaftungsweise ab.
Wie muss ich mir denn das vorstellen, dass der Einzelhandel die Preise bestimmt? Kann der einfach hergehen und sagen, na, ich gebe euch das und das und da gibt es dann auch keine Verhandlungsmöglichkeit mehr?
oder ist eine starke Abhängigkeit da. Wir haben das ja auch mit der Milchkrise, mit den Molkereien und so weiter gesehen. Und eine krasse Konzentration auch. Also es ist auch so, dass die großen Betriebe, also das sehr, sehr große Betriebe, das natürlich auch liefern können zu günstigeren Preisen. Also dann müssen die kleineren Betriebe natürlich auch mitziehen. Was wir dem entgegenstellen könnten, wäre natürlich die Forderung nach dezentralen Lebensmittelverarbeitungsstrukturen. Es gibt schon bestimmt zu einem gewissen Grad einen Verhandlungsspielraum, aber der reicht bei Weitem nicht aus. Also wir haben es auch gesehen, zu Beginn der Corona-Krise gab es große Proteste eben gegen den Lebensmitteleinzelhandel. Das wurde dann eben aufgrund von Corona und im Zuge dessen, was alles passiert ist, sind diese Proteste dann zurückgegangen. Aber damals gab es schon eine riesen Protestwelle gegen den Lebensmitteleinzelhandel von Landwirtinnen.
Also es ist tatsächlich so, dass ihr wenig Möglichkeiten habt, Preise zu erzielen, die dann auch wirklich kostendeckend sind.
Wir haben ja oft auch verderbliche, also Sachen, die sich nicht lange lagern lassen auf den Betrieben. Das heißt, wir können das nicht zurückhalten und künstlich verknappen und damit wieder die Preise in die Höhe treiben. Damit hätte man den Lebensmitteleinzelhandel ja ein Stück weit im Griff. Und es funktioniert natürlich nicht, wenn wir über Lebensmittel reden, die innerhalb von wenigen Tagen, Wochen verarbeitet werden müssen.
Okay, das heißt, ihr habt diese Verderblichkeit und der Einzelhandel sagt dann, ja, dann gehe ich halt zu jemand anders und kaufe das da und du bleibst da auf dem Zeug sitzen und es verrottet dir im Hof.
Ja, und je nach Produkt haben wir ja auch einen Teil eine Überproduktion und dann wird es natürlich noch schwieriger, überhaupt zu verhandeln. Also das ist das, was wir mit der Milchkrise 2015 gesehen haben, dass sozusagen so viel Milch eigentlich da war, dass der Preis immer weiter gefallen ist. Und eine Protestform war zum Beispiel, die Milch einfach vor den Molkereien in die Gullideckel zu kippen und zu vernichten, um die Preise wieder in die Höhe zu kriegen.
Was passiert denn, wenn ihr dann Verluste macht als Landwirte? Wird das in irgendeiner Form ausgeglichen oder gibt es dann so ein Subventionssystem, wo jeder gucken muss, dass er möglichst viel bekommt?
Nee, das wird in der Regel nicht ausgeglichen. Also je nachdem, ne? Also es gibt natürlich Betriebe, die sind auf eine gewisse Art und Weise versichert, wenn es um Ertragsausfälle und solche Geschichten geht. Aber nur weil die Abnahme nicht funktioniert oder eben zu Preisen unter den Erzeugerinnenpreisen, und das ist gerade der Standard, erfolgt, das wird nicht ausgeglichen.
Wie lange kann man denn sowas durchhalten?
Naja, also das Höfesterben in Deutschland ist schon gravierend. Also wir verlieren täglich Betriebe. Viele geben auf. Das sind ökonomische Zwänge, unter denen es wahnsinnig schwierig ist, über lange Sicht überhaupt wirtschaften zu können. Und viele suchen sich dann natürlich Nischen, aus denen heraus sie ihre Betriebe versuchen zu halten. Da gibt es natürlich auch Querfinanzierungssachen, Ferien auf dem Bauernhof, Betriebszweige, die sozusagen die eigentliche Landwirtschaft querfinanzieren. Oder was viele auch machen, ist natürlich eine Direktverarbeitung. Also versuchen mit einer eigenen kleinen Käserei auf dem Hof dann noch die Wertschöpfung wirklich auf dem Betrieb zu halten.
Das bedeutet ja, dass wir dann in der Landwirtschaft in Deutschland in der Folge eine immer höhere Konzentration auf immer weniger Betriebe sehen. Also die Betriebe werden einfach immer größer und es geht schon so in Richtung Industrie dann.
Genau, also wir haben immer weniger Betriebe, die dann folgerichtig immer mehr Fläche bewirtschaften. Industriell ist natürlich immer so eine Sache zu sagen, wo fängt die Agrarindustrie an und wo hört die bäuerliche Landwirtschaft auf? Und wann sprechen wir von einem großen Betrieb und einem kleinen Betrieb? Da muss man natürlich auch irgendwie beachten, dass in Ost- und Westdeutschland die Agrarstruktur sehr unterschiedlich aussieht. Aber ja, das ist die Tendenz, in die es geht. Und das ist auch das, was der Bodenmarkt durch die Art, wie er reguliert bzw. nicht reguliert ist, auch fördert. Also wer hat überhaupt noch Zugang zu Land? Wem ist es überhaupt noch möglich, einen Betrieb zu starten?
Hat denn ein Landwirt die Möglichkeit, überhaupt einen Kredit aufzunehmen?
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich kenne das von den Banken immer so, dass die Banken manchmal sehr, sehr strikt sind, was so Kredite betrifft. Und okay, das heißt aber, die Betriebe können auf alle Fälle Kredit aufnehmen und sich dadurch mehr Zeit kaufen. Aber funktioniert das denn hinten raus, wenn das nicht kostendeckend ist? Also da sehe ich ja eher immer so eine steigende Verschuldung dann bei der ganzen Sache, ne?
Ja, also ich würde sagen, das ist natürlich immer auch wieder die Frage von, welcher Betrieb nimmt welchen Kredit unter welchen Bedingungen auf. Also ich habe gerade gesagt, na klar kann man Kredite aufnehmen, weil es jetzt nicht in der Landwirtschaft anders ist als, glaube ich, in anderen Bereichen. Aber die Frage ist natürlich, welche Möglichkeiten sind überhaupt da, wie du gerade das angesprochen hast, einen Kredit zurückzuzahlen und unter welchen Konditionen wird er vergeben? Und ich gehe schon davon aus, dass es für große Betriebe leichter ist, an Kredite zu kommen und die unter besseren Bedingungen auch zurückzuzahlen. Generell werden ständig Kredite aufgenommen, also so Stallkosten, die gehen meistens in die mehreren Millionen, die haben Betriebe nicht auf der hohen Kante liegen. Und auch was die Maschinen angeht, also wir haben in der Landwirtschaft, und das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Betrieben, unfassbar krasse Investitionen. Also so ein Traktor, die Anbaumaschinenstelle, Milchmaschinen und so weiter, das sind Kosten, die sind natürlich darauf angelegt, über Jahrzehnte abgeschrieben zu werden. Und wenn sich dann die Auflagen auch ändern, dann kann das natürlich den finanziellen Ruin bedeuten. Also wenn wir in den Stall investieren und dann kommen Auflagen, dass dieser Stall so nicht mehr nutzbar ist und so weiter. Womit ich nicht sagen will, dass wir da an der Stelle unbedingt was ändern müssen in Bezug auf die Tierzahlenreduktion. Aber das macht es natürlich kompliziert, dass die Investitionen auf so eine lange Zeit getätigt werden. Und ja, das erhöht den finanziellen Druck natürlich zusätzlich. Also einen Arbeitsplatz in der Landwirtschaft zu schaffen erstmal bedeutet ja schon krasse Investitionen. Kommt natürlich auch darauf an, von welcher Betriebsstruktur wir sprechen. Also es gibt natürlich auch Betriebe gerade im Gemüsebau oder Kräuteranbau und so weiter. Da können wir auf einer ziemlich kleinen Fläche ziemlich viele Arbeitsplätze schaffen. Das Problem ist, dass wir mit so einer Betriebsform in der Regel wenige bis keine Subventionen kriegen und beantragen können, weil die Subventionen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, der GAP, nach Fläche ausgeschüttet werden.
Das ist sinnvoll oder nicht?
Das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil damit kriegen Betriebe, die sehr viel Fläche haben und in der Regel relativ wenige Arbeitsplätze, weil damit sehr großen Maschinen gearbeitet wird, relativ viel Geld, einfach nur dafür, dass sie die Fläche haben. Also ich würde sagen, leistungsloses Einkommen. Während Betriebe, wie ich gerade erwähnt habe, die auf wenig Fläche viele Arbeitsplätze schaffen und auch in der Regel pro Fläche mehr Ertrag runterholen können und ökologischer und sozial nachhaltiger und so weiter wirtschaften können, nichts kriegen. Und sich für kleine Betriebe oft auch der Aufwand, überhaupt die Subventionen zu beantragen, gar nicht lohnt. Also wir brauchen unbedingt eine Entbürokratisierung und eine Vereinfachung, was das angeht.
Also du meinst auch den Verwaltungsaufwand, die Recherche, was es überhaupt gibt. Ne? Da braucht man dann wieder Anwälte und so weiter. Also das ist nicht so sinnvoll.
Ja, und auch wirklich diese Anträge auszufüllen. Also das ist Wahnsinn. Ich weiß, dass viele Betriebe gar nicht anfangen, das zu beantragen.
Womit sie ja dann unmittelbar auch wieder einen Wettbewerbsnachteil haben, ne? Gegenüber den anderen, die dazu in der Lage sind.
Ja.
Jetzt sind wir natürlich sehr schnell in die EU-Ebene reingerutscht hier, aber das ist tatsächlich ein Feld, wo ihr auch sagen würdet, da muss definitiv rangegangen werden. Würde ja dann bedeuten, man muss von dieser Flächenverteilung weg, sondern sollte sich da andere Instrumente suchen.
Ja, und auch gerade wenn wir das auf EU-Ebene betrachten, ist das natürlich auch verdammt ungerecht, weil wenn wir uns zum Beispiel die Agrarstruktur in Rumänien anschauen mit relativ vielen kleinen Betrieben, für die sich die Beantragung gar nicht lohnt, dann wissen wir auch, in welche Länder wie viel Geld überhaupt fließt, was das angeht.
Also eine soziale Ungerechtigkeit innerhalb der EU-Verteilung dann wiederum.
Würde ich behaupten, ja.
Gehen wir nochmal zurück zu Deutschland oder beziehungsweise sind ja immer miteinander verknüpfte Themen. Aber wenn wir über die Landwirtschaft in Deutschland dann reden, so wie du sie gerade eben geschildert hast, dann hast du ja schon auch gesagt, man muss halt gucken, wo man spart oder wo man das Geld reinholt. Weil man kann dann halt anfangen, an den Arbeitsbedingungen zu sparen oder an den Arbeitskräften und ähnliches. Also wir haben da auch ein soziales Problem. Ne?
Auf jeden Fall. Also wir haben da ein riesengroßes soziales Problem auf ganz vielen Ebenen. Also ich würde sagen, davon sind Betriebsleitende, Angestellte, Saisonarbeitskräfte alle in unterschiedlichem Maße betroffen, aber alle betroffen. Der Alltag in der Landwirtschaft bedeutet in der Regel Überstunden. Die Arbeitsbedingungen, was auch die Rente und so weiter angeht, sind absurd. Wenn wir jetzt über Saisonarbeitskräfte reden, dann reden wir oft davon, dass da gar keine Versicherungen abgeschlossen werden, der Lohn lange nicht ausgezahlt wird und man damit einfach nochmal besser, also sie natürlich nochmal anfälliger sind, um wirklich massiv ausgebeutet zu werden. Und wir reden aber auch über einen Berufsstand mit der höchsten Suizidrate eigentlich, neben Ärztinnen und Ärzten.
Echt? Landwirte?
Ja.
Sind diese Ausbeutungsverhältnisse, ist das jetzt etwas, was vor allen Dingen große Betriebe tun oder ist das auch etwas, was man so in der Breite bei den kleineren findet?
Naja, ich würde sagen, die großen Betriebe, da ist dann natürlich nochmal eine andere Hierarchie drin von wer beutet eigentlich wen aus, also auch gerade in Bezug auf Saisonarbeitskräfte und so weiter. Das sind ja dann irgendwie recht große Betriebe, die ziemlich viele Saisonarbeitskräfte und so weiter anstellen. Und auf den kleinen Betrieben, würde ich sagen, beuten sich die Landwirtinnen halt selber aus und ihre Angestellten natürlich. Aber es gibt ja auch Betriebe, da sind, keine Ahnung, 1, 2, 3 Angestellten. Da ist der Unterschied nicht groß von alle beuten sich aus oder werden ausgebeutet. Also es gibt natürlich auch Betriebe, wo man sehr verantwortungsvolle Betriebsleiterinnen hat, die sich dann selber krass ausbeuten und versuchen, ihre Angestellten noch irgendwie halbwegs aus der Schusslinie zu halten. Aber im Endeffekt ist das Phänomen, würde ich sagen, flächendeckend überall. Aber klar, bei den großen Betrieben, da gestaltet es sich anders. Also das sind ja dann teilweise auch eher Konzerne und Konzernstrukturen, wo natürlich die Leute, die irgendwie oben das Management machen und nicht auf dem Acker stehen, in einer besseren Position sind.
Und das ist dann irgendwie keine Lösung, dass alle Biobauern werden, ne? Weil wenn ich da in den Supermarkt gehe, Biomarkt oder ähnliches, dann sehe ich da ja Preise, wo ich denke, da müsste sich jetzt aber die Welt finanziert haben.
Damit. Würde ich die Frage vielleicht ein bisschen zurückgeben, weil ihr habt ja eigentlich Ahnung von Ökonomie, zu sagen, naja, was ist das denn mit dem Bio? Also wir haben irgendwie eine Nische gehabt und da war die Produktion von wirklich qualitativ hochwertigen Lebensmitteln unter ökologischen Gesichtspunkten, das war irgendwie möglich. Und jetzt ist Bio ja irgendwie langsam salonfähig. Wir sehen das irgendwie im Supermarkt. Wir können irgendwie zu Edeka gehen und können da Bioprodukte kaufen und so weiter. Die Biopreise, du meinst gerade, die sind total hoch. Ich würde sagen, die Spanne ist sehr groß. Also wir haben auch sehr, sehr günstige Bio-Lebensmittel mittlerweile. Und ich würde sagen, Bio kommt aus der Nische und damit nimmt die Qualität wieder ab. Also sowohl die Prozessqualität als auch die Produktqualität. Und da wird es natürlich irgendwie interessant zu sagen, na, wie gehen wir damit weiter? Also wenn Bio aus der Nische kommt und dann ja umso mehr wieder den allgemeinen ökonomischen Zwängen unterworfen wird, weil es eben aus der Nische kommt, ja, was machen wir denn? Dann gibt es diejenigen, die sich mit noch viel krass hochwertigeren Produkten in die Nische zurückziehen und, weiß ich nicht, irgendwelche fancy Aufstrichwein, sonst was Sachen machen und die wir dann aber natürlich auch wieder nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe produzieren. Also ich würde sagen, wir brauchen an sich gute, gesunde Bio-Lebensmittel. Ich meine, Bio ist ja auch in dem Sinn eher die Zertifizierung als das, was dahinter steht. Es gibt natürlich auch Betriebe, die haben keine Bio-Plakette auf der Stirn kleben, produzieren aber weitaus ökologischer und sozial verantwortungsvoller als vielleicht manche Bio-Betriebe oder auch Demeter-Betriebe. Das würde ich auf jeden Fall sagen wollen. Also Bio ist nicht gleich gut oder schlecht. Es ist erstmal halt die Gewährleistung, dass gewisse Standards eingehalten werden. Und das finde ich natürlich erstmal begrüßenswert. Aber klar, wir sehen, was passiert mit Bio, wenn es aus der Nische rauskommt.
Ich glaube, dass der Markt da einfach so wirkt, wie er wirkt, ne? Je höher die Skalierung, irgendwo muss das Geld ja herkommen, wenn etwas billiger wird und in der Breite dann verkauft wird. Und natürlich geht das dann zulasten der Preise erstmal auf der Herstellerseite, dann im Supermarkt und so weiter. Also klar, ich habe das jetzt vor allen Dingen deswegen so gefragt, weil das ja tatsächlich so ein Ding ist, was ich sehr oft lese, dass halt der Ausweg aus der Misere jetzt sei, dass dann halt alle irgendwie nachhaltiger produzieren, bessere Qualität und quasi Bio und dann wäre alles gut. Deswegen habe ich das jetzt mal so ungefiltert reingeworfen. Wenn wir allerdings über, wo könnte das Geld herkommen, um dann noch Gewinne zu erzielen, reden, würde mir noch so ein anderer Punkt ins Gesicht stechen, das ist, wie geht man mit der Umwelt um? Ne? Also achtet man dann da drauf, dass da alles in Anführungszeichen sauber läuft oder guckt man nicht auch mal, dass da vielleicht, also ich sage es jetzt mal ganz platt, aber es gibt da sicherlich noch viel mehr Beispiele, dass da mal was hinten runter in den Bach reingekippt wird oder dass die Tiere nicht so gut behandelt werden oder dass man halt dann doch die Hardcore-Pestizide irgendwo drauf wirft. Ne? Also das wären ja so die klassischen Sachen, wo man Skalierung erzielen kann und wo man auf Kosten der Umwelt dann quasi noch mal mehr Geld rausholen könnte.
Voll, und ich würde sagen, also das passiert ja auch. Also das passiert ja nicht nur in dem Sinne von, da wird mal irgendwie was illegalerweise in einem Bach abgekippt, sondern das passiert ja in der alltäglichen Praxis, würde ich meinen. Also die Art, wie auch industrielle Landwirtschaft funktioniert, im Sinne von mineralische Stickstoffdüngemittel, wir haben unterbrochene Nährstoffkreisläufe, dieser Einsatz von Pestiziden und so weiter, das ist ja die alltägliche Praxis, das ist ja nicht die Ausnahme. Das führt natürlich zur Nitratbelastung des Grundwassers, wir beuten die Böden aus, wir haben allgemein eine krasse Bodendegradation, also die Fläche, die überhaupt sozusagen für landwirtschaftlichen Anbau verwendet werden kann, nimmt ab, aber auch die Bodenfruchtbarkeit auf den Böden, die bewirtschaftet werden. Das kann man aber ändern, also die Bewirtschaftungsweise kann halt auch dazu genutzt werden, wenn es gut gemacht ist, Boden aufzubauen, Humus aufzubauen, Kohlenstoff zu binden, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und so weiter. Also wir haben das irgendwo in der Hand, aber wir können das nicht umsetzen unter den Bedingungen, unter denen gerade gewirtschaftet. Also es gibt ja, machen das, ne? Und die haben Vorreiterrollen und die gibt's so und das ist richtig gut. Aber für viele ist es eigentlich unmöglich, eine gute Landwirtschaft zu machen unter diesen Bedingungen.
Ist es da nicht dann wieder das Gleiche wie beim eben gezeigten Bio-Beispiel, dass dann, wenn man das in der Breite dann alles ändern würde, dann halt auch wieder Preise hochgehen und wir da wieder andere Probleme hinten raus haben, die eigentlich jeder vermeiden will?
Ja, ich meine, die Frage ist, wo fängt man an, die Probleme zu lösen? Das ist natürlich in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem irgendwie eine Frage. Und ich würde sagen, eigentlich müssten wir mal ganz, ganz dringend angesichts des Klima oder der Klimakatastrophe mit der Landwirtschaft anfangen, weil die Landwirtschaft ja einfach für einen Großteil der Emissionen mitverantwortlich ist. Und wir natürlich direkt jeden Tag unsere Umwelt ein bisschen weiter zerstören. Also natürlich nicht auf allen Betrieben. Es gibt Betriebe, die machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Aber der Umbau der Landwirtschaft, das würde ich sagen, wirklich steht an und ist eigentlich schon lange überfällig. Aber natürlich dürfen wir da das Ökologische nicht gegen das Soziale ausspielen. Also in dem Moment, wo das dazu führt, dass sich Menschen Lebensmittel und vor allem gute, gesunde Lebensmittel nicht leisten können, muss man da an anderen Stellen auch schrauben. Das wird dann die Landwirtschaft nicht alleine ausbügeln können.
Aber das ist natürlich ein so großes Brett, was du jetzt gezeichnet hast. Also da geht es ja in Sozialsystem rein, da geht es in die Vertriebs- und sonst wo Strukturen rein. Das ist ja potenziell unrealistisch, dass das irgendein Politiker jemals irgendwie angehen wird, ne?
Ja, ich glaube, ein Politiker alleine wird das auch auf jeden Fall nicht reißen können. Also ich glaube, wenn dann...
Ja, ich meine, es ist schwierig, überhaupt einen zu finden, geschweige denn ganze Parteien.
Ja, beziehungsweise das ist ja auch wirklich real komplex, wo man da ansetzt. Und gleichzeitig glaube ich, dass es schon einfach Richtungen gibt, die von der Tendenz her auf eine strukturelle Veränderung hinlaufen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das, was ich vorhin meinte mit den Verarbeitungsstrukturen. Also wir könnten ja auch die gemeinsame Agrarpolitik, das ist über ein Drittel des EU-Haushaltes, der darauf verwendet wird, anders einsetzen, also anders verteilen und zum Beispiel auch die dezentrale handwerkliche Lebensmittelverarbeitung fördern. Und damit würde natürlich die Bedingungen direkt für die Betriebe anders zu produzieren, das würde ja alles möglich werden oder auch in Bezug auf Saatgut, ne? Wenn wir dazu gezwungen sind, homogene Qualitätsmengen zu liefern, damit sie überhaupt von irgendeiner Riesenmühle verarbeitet werden oder so. In dem Moment, wo wir da kleinere Strukturen haben, ermöglicht uns das natürlich auch andere Sorten, standortangepasste Sorten, klimaresilientere Sorten und so weiter anbauen zu können und damit weiter zu züchten. Also das hat ja dann so Rückkopplungseffekte, je nachdem, wo man halt ansetzt. Ich würde sagen, diese dezentralen Verarbeitungsstrukturen, das wäre schon richtig viel wert.
Wird aber nicht gemacht, ne?
Ich würde sagen, es gibt sehr gute kleine Initiativen, die das angehen, aber aus idealistischen Gründen und man könnte das fördern und Anreize schaffen. Und das wäre, glaube ich, eine konkrete Forderung.
Okay, also damit bist du auch nicht zufrieden. Dann kommen wir mal zur Bodenpolitik. Wenn ich jetzt Landwirt werden möchte, brauche ich ja erstmal Boden, oder? Das ist doch so das Erste, was ich da brauche. Und den sich einzukaufen für einen Preis X, je nachdem, wie teuer oder billig das ist, bestimmt ja auch, wie zugänglich dieser gesamte Markt ist. Also wie einfach kann ich Landwirt werden? Ne? Ist ja die dahinterstehende Frage. Wie sieht's denn da aus? Kann ich das einfach so tun?
Also im besten Fall hättest du vorher schon auf anderen Betrieben gearbeitet und wüsstest ein bisschen, was du tust. Aber angenommen, du würdest wissen, was du tust und willst einen Betrieb gründen, dann wird's natürlich spannend, weil wenn du Boden einfach regulär am Bodenmarkt einkaufen willst, weil wir davon ausgehen, dass du nicht geerbt hast, und weil wir davon ausgehen, dass du jetzt kein krasses Kapital hast, dann wird's schon tricky, weil du es nicht schaffen wirst, von den Einnahmen, die du sozusagen von dieser Fläche erwirtschaften kannst, jemals diesen Boden in deiner Generation. Oder du bist wahrscheinlich ein bisschen älter, ne? Also zum Beispiel Leute Anfang 20.
Also ich bin 43 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alt ist, aber aber Quereinsteiger auf alle Fälle, ja.
Genau, also wenn wir das Beispiel krasser machen und sagen, ausgebildete Landwirtin mit Anfang 20 will einen Betrieb gründen, wird das in ihrem Leben diese Fläche sozusagen nicht abbezahlen können von dem, was sie auf dieser Fläche erwirtschaftet.
Ja gut, da sagt die FDP, das ist ein Generationenprojekt, ist doch schön, das fördert die Familie, kann man doch machen.
Genau, und das bedeutet aber auch, dass die Person, die sozusagen, oder du dann in dem Fall, da Landwirtschaft machst, also immer diesen Zwängen ja auch diese Preise wieder zurückzahlen zu müssen, unterworfen sein wirst und damit eine ökologische und soziale Landwirtschaft oder nachhaltige Landwirtschaft einfach unwahrscheinlicher wird. Und deswegen müssen wir unbedingt daran drehen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir außerlandwirtschaftliche Investoren haben, die scharf auf diese Flächen sind. Also Boden als Spekulationsobjekt ist der neue Shit oder auch gar nicht mehr so neu. Das ist ja die Konkurrenz, die sich dann da auch auftut. Du würdest ja nicht mit anderen Landwirtinnen in der Gegend dann um die Fläche konkurrieren, sondern du konkurrierst vielleicht auch mit der Aldi-Stiftung oder irgendwelchen Versicherungen oder weiß ich nicht, wer halt alles im Boden investiert. Und dann wird es natürlich tricky zu sagen, was wollen wir denn als Gesellschaft? Wer, also ich finde, es ist nicht nur die Eigentumsfrage, sondern eher die Frage, wer sozusagen die Verantwortung für eine Fläche übernimmt. Und da würde ich sagen, da wäre mir das weitaus lieber, wenn das sozusagen, oder nicht, das wäre mir nicht nur lieber, sondern es ist notwendig, dass Landwirtinnen der Zugang zu Land gewährt bleibt, zum einen, um ihren Beruf auszuüben, zum anderen, um Lebensmittel für die Gesellschaft zu produzieren und zum dritten, um wirklich Verantwortung für die Flächen zu übernehmen und das eben nicht irgendwelchen Agrarkonzernen zu überlassen.
Ja, also wenn ich als Spekulant so einen Boden kaufen würde, dann würde ich ja den erstmal so liegen lassen und mich nicht weiter drum kümmern, sondern einfach nur warten, bis ich ihn teurer weiterverkaufen kann, ne?
Zum Beispiel, jetzt ist Boden liegen lassen nicht unbedingt die schlechteste Idee aus ökologischen Gesichtspunkten, aber in der Regel wird der ja dann doch auch verpachtet an große Strukturen, die ja, wo wir dann auch wir sehen das ja in Brandenburg mit diesen Maismonokulturen und so weiter, das ist ja schon auch die direkte Folge dessen.
Das heißt, mit dem Boden haben wir dann tatsächlich mehrere Probleme. Also einmal ist er überhaupt zugänglich für jene, die da was Produktives drauf tun können und wollen. Und dann, wie wird er behandelt? Also die ökologische Frage, nicht die ökonomische.
Genau, also über diese Eigentumsfrage legt sich ja eigentlich die Nutzungsregelungen drüber. Also nicht alle, die ein Land gehören. Bewirtschaften ihr eigenes Land, also 40% des Landes, was von Landwirtinnen bewirtschaftet wird, gehört ihnen nicht. Also das ist so ein bisschen komplexer, glaube ich, wie jetzt beim Wohnungsmarkt oder so, diese Nutzungs- und die Eigentumsfrage, die so übereinander liegen. Und dann gibt es ja auch große Betriebe, die einfach wahnsinnig viel dazu pachten und die Pachtpreise in die Höhe treiben. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Das gehört denen dann vielleicht nicht unbedingt das Land. Sie schnappen es trotzdem mal kleineren Betrieben weg.
Aber da ist dann natürlich mein Anreiz für eine ökologisch sinnvolle Betreuung, die mich vielleicht auch Rendite kosten würde, wenn ich so viel Schulden bezahlen muss, ja auch nicht so groß, ne? Also das ist auch so ein Ding, was in eine völlig falsche Richtung dann aufweist.
Ja, und das ist natürlich auch eine größere Hemmschwelle sozusagen in die Landwirtschaft einzusteigen im Sinne von Betriebe gründen, weil wenn sich eben ausgebildete Landwirte mit Anfang 20 einfach erstmal auf ihr Leben lang verschulden, das ist natürlich schon auch eine Entscheidung.
Ja gut, die Frage ist vielleicht auch, ob ich meine Kinder verschulden will, ne? Also erstens kann ich ja nicht davon ausgehen, dass die das weiter betreiben. Ich glaube, dafür hat so ein Arbeitsmarkt mittlerweile dann doch viel zu viele Alternativen, ne? Als dass man sagt, das geht definitiv von Generation zu Generation. Also das ist, glaube ich, auch nicht mehr so gesetzt, ne? Und dann ist ja der Anreiz, ich erschaffe da was und das geht dann weiter. Also dieses Generationendenken, da ja dann auch schnell raus und damit der Anreiz, überhaupt in die Landwirtschaft zu gehen.
Fall. Und gleichzeitig glaube ich, dass man von diesen Generationengedanken, also wie du meinst vorhin, Christian Lindner würde das wahrscheinlich vorschlagen, zu sagen, das ist ein Generationenprojekt. Wie du sagst, das ist ja sozial, die Realität ist einfach eine andere. Und wir sehen das ja auch in Betrieben, die aufgeben. Total viel Land wird ja auch vererbt und die Erben machen aber keine Landwirtschaft. Und dann geht das ja irgendwo auch los, das Theater.
Also bevor jetzt wieder jemand kommt und sagt, immer haust du auf der FDP rum, ich habe diesen Spruch tatsächlich von einem FDP-Abgeordneten mal in Bezug auf Wohnungskauf gehört. Ja, der hat dann gesagt, ja gut, wenn die Wohnungspreise steigen und man das nicht mehr in einer Generation abzahlen kann, dann ist es halt ein Generationenprojekt. Und genau die gleiche Logik wird der junge Mann dann sicherlich auch bei der Landwirtschaft anlegen. Also das hat tatsächlich auch einen fundierten Hintergrund, dieser Aussage.
Was man halt mal so reinballern kann. Und wie soll man das entkräftigen, ne? Also da kommt man ja mehr an so philosophische Gefilde zu sagen, wie weit will man denn denken? Oder das ist halt witzig, wenn das gerade von einer Partei kommt, die irgendwie jetzt nicht bekannt dafür ist, langfristig irgendwie Klimakatastrophe und so Sachen im Blick zu behalten, dazu sagen wir, das ist ein Generationenprojekt. Also das legen sie sich ja aus, ihr Generationenprojekt, wie sie es brauchen. Wenn es um Klimakatastrophe geht, dann ist irgendwie die nächste Generation dran. Naja, wenn es um Schuldenrückzahlen geht, irgendwie auch. Also so ein bisschen.
Wäre ja die Frage, wie kommen wir denn aus dieser Situation raus? Also wie könnte man die Landwirtschaft für die Zukunft so umgestalten, dass sie etwas sinnvoller betrieben wird als jetzt? Was sind denn da so eure Ideen?
Naja, also genau, von der jungen AWL ist eben gezielt diese Junglandwirtinnenförderung, Existenzgründungsprämien und solche Sachen.
Also dass der Staat quasi Geld an junge Leute gibt, das zu tun.
Genau, um eben abzupuffern, ne? Also gibt es in Teilen auch, also in manchen Bundesländern gibt es das auch schon, um eben diese Anfangsverschuldung, um überhaupt anfangen zu können, ein bisschen abzupuffern. Also um sozusagen wahrscheinlicher zu machen.
Kurzer Einwand dazu. Wir wissen eigentlich aus der ökonomischen Betrachtung heraus, dass sowas nur die Preise fürs Land weiter nach oben treibt.
Warum?
Wir haben so einen Effekt gesehen bei Wohnungen für Hartz-IV-Empfänger, dass die Vermieter dann dazu tendieren, die Miete so hoch wie möglich anzusetzen. Also die kriegen einfach eine wesentlich höhere Miete, als sie von einem normalen Mieter bekommen würden, der nicht vom Staat subventioniert wird. Und ähnliche Effekte kann man sich da eigentlich auch hier bei solchen Konstrukten erwarten. Also dass dann quasi der Markt antizipiert, dass es dort einen Zuschuss gibt, mit der wiederum verwendet werden kann für den Markteinstieg. Und dann tariert sich das dann vielleicht bei 50-60% höherem Abzapfen dieses Zuschusses aus. Also das heißt nicht, dass der oder die Landwirtin dann mehr Geld hat am Ende.
Ja, also ich glaube, ich würde gerade noch davon ausgehen, dass die Höhe dieser Prämien und Förderungen noch so gering ist im Verhältnis zum Bodenpreis, dass es nicht so viel ruckelt. Und auf lange Sicht will man sagen, also ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass diese Förderungen sozusagen in der Höhe sind, wo das relevant wäre auf dem Bodenmarkt. Aber es ist natürlich spannend, sich anzuschauen, wie sich das auswirkt.
Aber könnte denn nicht der Staat Flächen kaufen und die dann verteilen? Also so auch im Sinne von, wir wollen ja, dass eine ordentliche Landwirtschaft entsteht, die nicht nur aus Großbetrieben besteht und die dann auch eine Biodiversität fördert und so weiter und so fort. Und könnte der da nicht von der Seite aus kommen?
Naja, also ich würde sagen, der Staat hat da irgendwie eine spannende Rolle, weil ich würde sagen, mein Vertrauen, dass der Staat das gut regelt, ist sehr gering und zwar aufgrund dessen, dass die Flächen der ehemaligen Treuhand, die jetzt die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, die BVVG, die dem Finanzministerium unterstellt ist, die haben eben diese Flächen in den letzten Jahrzehnten vergeben und haben die eigentlich einfach verscherbelt und vor allem an, also die gingen vor allem an Großkonzerne und so weiter. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Und da ging es um 1 Million Hektar, von der jetzt noch 100.000 übrig sind. Und bei den letzten 100.000 hat die AWL es jetzt geschafft, dass die BVVG sich dazu verpflichtet, diese Flächen gemeinwohlorientiert zu vergeben. Das heißt, dass das die Vergabe an Kriterien gekoppelt ist, die dem Gemeinwohl entsprechen. Das heißt, das können ökologische Kriterien sein, das können soziale Kriterien sein. Da gibt es also einen Vorschlag von der AWL mit dem sozusagen Kriterienkatalog, welche Kriterien wie viel wiegen sollten, mit einbezogen werden sollten und so weiter. Das ist übrigens auch eine Maßnahme, die an Gemeinden herangetragen wird, zu sagen, wie vergibt ihr eure Flächen? In der Regel eben nach, wer zahlt am meisten, kriegt am meisten. Und macht es nicht Sinn, das umzustellen, so nach dem Motto Konzeptvergabeverfahren, welchen Beitrag zum Gemeinwohl leisten die verschiedenen Konzepte und danach eben die Flächen zu vergeben. Deswegen würde ich dem Staat da so mittelmäßig trauen, auch wenn jetzt die letzten 100.000 Hektar, zumindest wurde es beschlossen, Christian Lindner, wir hatten es schon, wollte das nämlich wieder kippen. Jetzt ist es zum Glück doch dabei geblieben, war nämlich Bestandteil des Koalitionsvertrages. Würde ich sagen, naja, mal gucken. Und gleichzeitig ist der Staat natürlich im Sinne von der Politik, die dort gemacht wird, krass mit dem Bauernverband verbändelt, der zum Beispiel gerade die Agrarstrukturgesetze in Sachsen blockiert. Da hätte ich auch relativ wenig Vertrauen, dass...
Hilf mir mal kurz, was Agrarstrukturgesetze sind.
Agrarstrukturgesetze sind Gesetze, die gerade behandelt werden, wo es darum geht, den Bodenmarkt zu regulieren, indem da Instrumente eingeführt werden, die zum Beispiel Share Deals im besten Fall verhindern. Also das Land sich konzentriert dadurch, dass Unternehmen sich gegenseitig beieinander einkaufen zu einem gewissen Prozentsatz, das dann nicht unbedingt in den Grundbüchern auftaucht und nicht ersichtlich ist, wem gehört das Land eigentlich noch und sich halt krass akkumuliert. Da sind eben auch Instrumente drin, um den Preisanstieg für Agrarland zu bremsen und die Pachtpreise auch zu regulieren. Da geht es auch um das Vorkaufsrecht für Landwirtinnen, um das wieder umsetzbar zu machen, eben im Konkurrenz zu außerlandwirtschaftlichen Investierenden und die Ausweitung der Kompetenzen von Landgesellschaften. Das würde ja dafür sprechen, zu sagen, okay, lass mal der Staat soll mal einkaufen und sozusagen Boden ranschaffen und das dann vergeben. Ich glaube, das kann schon spannend sein, unter so einem Aspekt das zu denken. Die Frage ist nur, wie demokratisch sieht so ein Prozess aus und wie wird das konkret ausgestaltet? Ich glaube, das kann richtig gut laufen und es kann auch voll in die Hose gehen. Aber ja, es wäre zum Beispiel spannend, die BVVG in der Anstalt öffentlichen Rechts umzubauen, um sie wirklich umfassend zu demokratisieren und diese Bewirtschaftung dieser 100.000 Hektar, die noch übrig sind, eben wirklich gemeinwohlorientiert zu vollziehen. Also weil gerade ist das beschlossen, ne? Aber die Umsetzung ist natürlich spannend in den nächsten Jahren.
Jetzt hast du gerade schon den Bauernverband erwähnt und hast quasi gesagt, der ist jetzt nicht unbedingt auf Seite der Bauern. Also der arbeitet da jetzt gegen diese Agrarstrukturgesetze. Warum das denn?
Ja, das verstehe ich in dem Fall tatsächlich auch nicht, weil auch die Mitglieder, die der Bauernverband vertritt, davon ja was hätten durch diese Vorkaufsrechte und so weiter. Also das verstehe ich nicht. Weil da hätten wirklich alle was von. Also alle, die, egal ob jetzt beim Bauernverband, bei der AWL oder sonst wo organisiert, da müsste man viel mehr an einem Strang ziehen.
Der Bauernverband spielt ja dann eine positive Rolle?
Generell?
Ja.
Der Bauernverband. Also ich würde sagen, der Bauernverband ist ein spannendes Konstrukt, weil der ja auch, also was ist der Bauernverband? Ne? Das ist irgendwie eine Interessensvertretung, gepaart mit einer GmbH, in Kombi, irgendwie mit einer Lobby. Also es ist, Vereinsstruktur haben die auch noch drin. Also es ist ein super wirres Rechtskonstrukt erstmal. Und gleichzeitig ist ja die Frage, der Bauernverband ist super groß, wer da überhaupt noch vertreten ist und wer nicht. Und wie viele der Mitglieder des Bauernverbandes überhaupt aktiv sind. Ich würde sagen, es gibt vom Bauernverband sehr progressive regionale Ableger, die sozusagen dem Bauernverband zugehörig sind. Und ich würde aber auch behaupten, dass die Spitze des Bauernverbandes ein Riesenproblem ist, die nicht mehr ihre Basis vertritt, sondern sie relativ losgelöst da ihre Interessen durchboxt. Deswegen finde ich den Bauernverband schon einen ziemlich problematischen Akteur. Es gibt Teilgruppen dieses Bauernverbandes, die progressiv sind, die Forderungen haben, die ich auf jeden Fall unterstütze und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und dann gibt es die Spitze des Bauernverbandes, wo ich sagen würde, das ist irgendwie eine einzige Katastrophe. Und auch so personelle Verquickungen, ne? Also irgendwie der Präsident des Bauernverbandes Ruckwied ist irgendwie auch im Aufsichtsrat von der landwirtschaftlichen Rentenbank und solche Sachen. Also da sind dann einfach, das ist absurd, was da abgeht auf der Ebene. Einfach eine reine Klüngelveranstaltung, wo sich die Mitglieder des Bauernverbandes, finde ich mal, auch dolle rebellieren und beschweren sollten. Ich meine, der Bauernverband hält natürlich seine Macht auch darüber aufrecht, dass zum Beispiel dann von diesen Unterstrukturen auch Buchhaltungssysteme den Betrieben angeboten werden. Also viele dieser Betriebe nutzen sozusagen die Buchhaltungstool des Bauernverbandes und so weiter. Also da sind dann auch, ist es nicht so einfach, auch einfach aus dem Bauernverband auszutreten und was anderes zu machen, je nachdem, wie verbändelt man dann da auch drin ist.
Ich habe noch ein letztes schönes Thema. Da habt ihr euch als junger ABL auch sehr stark von abgegrenzt. Das sind so diese Rechtsausleger, die im Zuge der Proteste aufgetreten sind in den letzten Wochen. Habt ihr da so eine Ahnung, aus welcher Ecke das kommt? Also wie das zustande kommt? Weil man hat ja teilweise den Eindruck gehabt, da sind lauter rechtsradikale Bauern auf den Straßen, die jetzt irgendwie das Land platt machen wollen. Zumindest in der medialen Berichterstattung.
Naja, ich glaube, man kann allgemein sagen, dass es natürlich auch rechte Bauern gibt. Also jetzt das Problem haben wir irgendwie überall in der Gesellschaft. Und jetzt haben wir es auch noch mit einem konservativen Ruhestand zu tun. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass die mediale Berichterstattung nicht unbedingt der Realität entspricht. Wir hatten die rechten Demos, wir haben diese ganzen aufgehängten Ampeln, Ampel abschaffen, Flaggen, die gar nicht klar gehen, gesehen und so weiter. Das ist ja alles, das existiert, das gibt es. Und gleichzeitig ist die Art, wie darüber berichtet wird und wie rechte Gruppierungen auch da aufgesprungen sind, natürlich spannend zu beobachten. Ich würde sagen, in Teilen hat da auf jeden Fall auch eine Unterwanderung stattgefunden. Also wenn wir sehen, dass sich zum Beispiel der Bauernverband auch spät, aber dennoch ganz klar dann abgegrenzt hat, dann gab es teilweise in Sachsen Demos, wo die Freien Sachsen dann plötzlich eine Demo hatten, wo sie gar keine Traktoren mehr am Start hatten, wo klar war, okay, so viele Landwirtinnen sind da irgendwie gar nicht dabei. Genau, weil sie haben dann ihre eigene Demo angemeldet. Und es ist natürlich schon spannend zu schauen, welche Gruppierungen da irgendwie mit wem auch zusammenarbeiten. Und da gibt es auch Influencer, zum Beispiel Anthony Lee, ganz klar rechtsextrem, macht so landwirtschaftliche Stimmungsmache, hat Millionen Klicks. Da ist richtig viel Stimmungsmache drin. Und da wird das Feld der Landwirtschaft, würde ich meinen, schon auch genutzt. Ohne jetzt abstreiten zu wollen, dass es rechte Bauern gibt, das habe ich schon gesagt, ist es natürlich ein Feld, was auf jeden Fall, würde ich sagen, auch genutzt wird als Bühne, ne? Also so dieses mit Traktoren was blockieren und wirklich lahmlegen können und dieses ernst genommen werden und so weiter. Ich hatte das Gefühl, das wird auf jeden Fall auch ausgenutzt. Und genau, wir als junge ABL haben davon abgegrenzt zu sagen, wir haben Probleme in der Landwirtschaft. Das ist ein Berufsstand, der oft vergessen wird, auf dessen Schultern aber viel ausgetragen wird. Ne? Also diese Kombi aus, diese ganzen Standards einhalten und gleichzeitig unter ökonomischen Zwängen noch produktiv produzieren sollen und irgendwelche Umweltauflagen und das alles einhalten, das ist krass. Das heißt, das Problem, dass da irgendwie mehr Dialog stattfinden muss oder dass da mehr die Interessen ernst genommen werden müssen vor allem, das ist real und gleichzeitig kann die Antwort keine rechte sein.
Um dem bisschen was Positives abzugewinnen. Ich hatte das Gefühl, dass dadurch tatsächlich überhaupt dann doch noch mal ein Bedürfnis entstanden ist, sich das alles etwas genauer anzugucken, warum da überhaupt Menschen auf der Straße sind. Also war jetzt dann sicherlich nicht der beste Anlass mit den Rechten, aber erst das hat irgendwie so richtig die Debatte ausgelöst, hatte ich so den Eindruck, was da denn dahinter steckt.
Ja, voll, wobei ich schon auch der Meinung bin, dass man viel mehr über den Inhalt hätte sprechen müssen, weil dann die ganze Zeit zu
zweifelsohne, ja.
Bauern ist halt auch so ein bisschen stumpf, ne? Sondern genau, der Fokus dann so zum Ende hin schon noch so in Richtung Inhalt ging und gleichzeitig, also wir wurden auch als junge AWL, hat auch wahnsinnig viele Presseanfragen bekommen, sozusagen als Gegenstimme irgendwo auch oder als kritische Stimme mit ins Feld zu führen. Und da kommt natürlich ständig auch die Frage von wie rechts und geht ihr da mit, geht ihr da nicht mit, was macht ihr, wie geht ihr damit um und so weiter.
Also zu viel Fokus auf das falsche Thema, ne?
Also wir müssen da natürlich drüber sprechen, wir haben einen wahnsinnigen Rechtsruck in Deutschland, es stehen irgendwie Wahlen ohne Ende an, das ist alles total unwitzig und da hat das natürlich auch einen Einfluss, was da abgeht und gleichzeitig müssen wir über die Inhalte sprechen, weil wir glaube ich auch über die Inhalte dem überhaupt auch was entgegensetzen können. Also so können wir sagen, okay, ja nee, wir sind nicht rechts und wir grenzen uns klar ab und so weiter, aber wir müssen ja eigentlich auch inhaltlich überzeugen und das können wir auch, die Inhalte sind da, die Forderungen sind da, wirklich Alternativen anzubieten und Angebote zu machen, die in Anbetracht der Zukunft wirklich vielversprechend sind.
Darin stecken ja auch Wertekonstrukte, ne? Also wie man mit der Landwirtschaft, also dem Land, der Natur umgeht, so geht man ja gegebenenfalls dann auch mit den Menschen um, ne?
Genau, und die Frage ist halt, ob das eben einer Blut- und Bodenideologie folgt, so in manchen Narrativen, oder ob wir dem nicht eine viel visionärere und aussichtsreichere Gegennarrativ schaffen können. Und das haben wir ja. Also deswegen würde ich mir wünschen, dass die Presse das auch halt viel mehr aufgreift auf einer inhaltlichen Ebene.
Anne Klingmeier, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr dazu noch ein paar Kommentare habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles weitere und könnt auch kommentieren. Danke fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.